Wechseljahre, ich hab Dubai.
Die Paarflüsterei, das Liebesleben der anderen. Wir erzählen euch wahre Geschichten.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden.
US-Schauspielerin Jennifer Aniston sagt, es ist, als würde ein Außerirdischer deinen Körper übernehmen. Und sie sagt, ich hätte gerne vorab mehr über diese Zeit erfahren, aber über dieses Tabuthema wird nach wie vor zu wenig gesprochen. Und damit spricht sie, ehrlich gesagt, auch mir persönlich total aus dem Herzen.
Und damit mir auch.
Was?
Weil als Mann bist du ja da irgendwie auch beteiligt. Du leidest nämlich mit.
Wir erzählen euch heute über einen sehr rührenden Fall aus meiner Praxis und wir erzählen euch bei dieser Gelegenheit auch ein bisschen was von uns.
Aber auch über viele Dinge, die nicht nur ihr, liebe Frauen, wissen müsst, sondern auch wir Männer wissen sollten, sage ich jetzt mal. Was passiert denn da eigentlich? Wann geht das los? Kriegen wir Männer auch Wechseljahre? Wie ist denn das? Oder was macht's mit einer Beziehung und vor allem, was hilft?
Der erste Schritt ist, dass es kein Tabuthema mehr bleibt. Du bist nämlich nicht allein. Ich persönlich leide auch wie ein Schwein, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und je früher du Bescheid weißt, umso besser bist du vorbereitet. Wechseljahre ist, wenn der Lack ab ist, das muss nicht sein.
Mir gegenüber die Dame, die so leidet, ist die Indra und ihr Mann, der mitleidet, ist der Markus, beide Journalisten und meine Podcastpartner.
Und ich bin noch unter 50 und leide trotzdem, wie Hulle.
Schön, Schösschen. Und die Andrea ist die Andrea Breu, die ist Einzelpaar- und Sexualtherapeutin, hat in München die Praxis, die Beziehungspraxis und macht es schon ziemlich lang, gell? Andrea, 20 Jahre über 20 Jahre.
Genau.
Mit ganz vielen tausend Geschichten.
Tausend Geschichten und viele von den Frauen hatten auch Probleme mit den Wechseljahren. Aber dazu kommen wir später noch. Das sagen Männer über die Wechseljahre ihrer Frauen. Haben wir im Netz auf unterschiedlichen Foren gefunden.
Genau. Udo, 50, über seine Frau, auch 50. Niemand soll merken, wie schlecht es ihr geht. Sie steht voll im Job und will lässig rüberkommen. Ihren Frust, den bekomme ich dann ab. Und ich glaube, ihr Leben ist sehr anstrengend geworden. Sie kann sich das nicht eingestehen und will die perfekte Fassade aufrechterhalten. Und das kostet wahnsinnig viel Kraft. Ihr Körper macht nicht mehr so mit, aber sie will sich das nicht eingestehen. Sie will nichts von den Wechseljahren wissen. Martin, 45, über seine Frau, 48. Sie macht sich Sorgen über die Zukunft, grübelt über die Vergangenheit und will manchmal ihr ganzes Leben nochmal ändern. Ich erkenne sie eigentlich nicht wieder. Und wenn sie sich nicht ändert, halte ich es mit ihr nicht mehr aus. Frank, 55, über seine Frau, 52. Meine Frau kommt von der Arbeit heim und fällt mir weinend in die Arme. Dann brüllt sie mich an, weil ich Brotkrümel in der Küche auf dem Küchenbrett hinterlassen habe. Ich kann tun und lassen, was ich will. Unsere Diskussionen schrauben sich immer weiter hoch. Und danach will sie Sex. Aber auch nur 2 Wochen im Monat. Was ist mit ihr? Die 2 Wochen kenne ich.
Wie jetzt?
Ja.
Wie jetzt?
Die 2 Wochen, die sind eigentlich tolle 2 Wochen.
Wenn der Monat doch nur aus diesen 2 Wochen
aber
bestünde,
der dauert auch noch 2 andere Wochen.
Aber da können wir ja gar nichts dafür, das hat ja alles biologische Gründe, verstehst du?
Ich habe ja auch nicht gesagt, ihr seid schuld. Ich habe nur gesagt, wie es ist.
Bevor wir euch die Geschichte von Barbara und Christoph erzählen, müssen wir euch unbedingt eine, wie wir finden, ganz besondere Sprachnachricht vorspielen. Sie kommt aus einer WhatsApp-Gruppe von Ärzten, die sich allgemein über medizinische Belange untereinander austauschen. In diesem Fall geht es aber um die Wechseljahre. Frau Dr. Yves Scharf, praktische Ärztin und Hausärztin, antwortet auf die Frage einer Kollegin, was hilft denn gegen die Wechseljahre?
So, also für alle Interessierten mache ich jetzt ein bisschen Striptease, weil normalerweise redet man ja über sowas nicht und wenn schon, dann nicht ganz so offen. Also, ich hatte mein Leben lang nie Probleme mit der Periode. Keine Schmerzen, kein gar nichts. Ich konnte die normale Pille nicht gut vertragen. Da habe ich irrsinnig zugenommen. Das war nichts für mich. Und ein erfahrener Gynäkologe, der mich dann mal irgendwann zwischendurch gesehen hat, der hat gesagt, ja, Sie sind ein relativer Gestagen-Mangeltyp. Das habe ich mir gemerkt und ich denke, er hatte furchtbar recht. Was die Wechseljahre angeht, also wir haben Urlaub gemacht in Dubai und ihr kennt das sicherlich alle, man ist in einem gut klimatisierten Hotel und dann geht man nach draußen, macht die Tür auf und die Hitze schlägt einem entgegen. Und dass das in Dubai nicht nur passiert ist, wenn ich aus dem Hotel gegangen bin, sondern zwischendurch auch, das habe ich gar nicht so richtig realisiert, aber als wir zurück waren aus Dubai, hatte ich weiterhin Dubai. Also ich habe meine Wechseljahresbeschwerden am Anfang einfach Dubai genannt, weil es fühlte sich einfach genauso an. Und ich denke, das ist auch für alle, die nicht betroffen sind, so die einfachste und am leichtesten verständliche Erklärung. Stell dir einfach vor, du bist in einem Hotel, 24 Grad, alles gut, du bist normal gekleidet und du weißt, da draußen ist die Wüste, du machst die Tür auf, gehst raus und dann peng, stehst du mitten in 50 Grad Hitze. Das Blöde ist bei den Wechseljahresbeschwerden nur, dass du keine Tür aufmachst, sondern es passiert dir und zwar dann, wenn du so gar nicht damit rechnest. Als ich mir dann Hilfe holen wollte, bin ich natürlich als erstes zum Gynäkologen meines Vertrauens gegangen. Der hat eigentlich gesagt, was tatsächlich ist, nämlich man kann da nicht so richtig viel machen, weil es gibt ja diese Pillen, wo man Östrogen nimmt, aber wie du ja sicher weißt, Studien belegen eindeutig, dass damit das Brustkrebsrisiko steigt. Und er ist ja nur ein Mann, aber er würde mir mal so die Erfahrungen der anderen Frauen wiedergeben. Man muss da durch und man findet seinen Weg, aber es gibt keinen Standardweg, der also jeder Frau hilft.
Ja, ich habe Dubai. Ich glaube, das ist die beste Beschreibung, die ich je gehört habe, oder Andrea?
Ja, die ist super.
Also danke, liebe Yves, liebe Frau Dr. Scharf, dass wir diesen ja intimen Einblick mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen dürfen.
Ja.
Kurze Erklärung, wie komme ich an diese Sprachnachricht? Ich habe mich persönlich mit einer befreundeten Ärztin über genau das Problem unterhalten und sie hat mir dann diese Sprachnachricht vorgespielt. Ich persönlich hätte fast geheult, weil ich finde, dass sie es so wunderbar auf den Punkt bringt und das Problem so wunderbar schildert. Und weil man sich auch so schrecklich alleine fühlt. Also ich fühle mich schrecklich alleine mit der Thematik. Aber muss ja gar nicht sein, wie wir heute hören werden. Meine Frau leidet so.
Barbara und Christoph kommen aus Osnabrück und es ist Christoph, der mich online kontaktiert. Wir machen einen Teamstermin aus, wobei ich persönlich ein Gespräch face-to-face, ehrlich gesagt, immer bevorzugen würde.
Naja, aber der Christoph sagt zu dir, Frau Breu, meine Frau hat zugenommen wie ein Weltmeister. Sie schläft nicht mehr und macht mein Schnarchen dafür verantwortlich, dass sie nicht schläft. Und sie schwitzt in der Nacht so, dass ich sie manchmal abtrocknen muss. Sie hat sich so verändert, dass ich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Die eine Woche sagt sie mir tausendmal, wie sehr sie mich liebt und die andere Woche habe ich das Gefühl, sie trennt sich gleich vor mir.
Und sein größtes Problem ist, dass sie, wenn er mit ihr darüber sprechen will, völlig ausflippt.
Barbara ist 48 Jahre alt, steht mitten im Leben, beruflich voll eingespannt. Sie hat sich vor einigen Jahren selbstständig gemacht, hat einen kleinen Onlinehandel für hochwertige, ja, so Dekoartikel, also Dinge, die Frauen schön finden, aber nicht unbedingt brauchen.
Genau. Und die beiden haben zwei Kinder, die mittlerweile aus dem Gröbsten raus sind. Der Christoph arbeitet bei einer Versicherung und ist genauso alt wie die Barbara. Und eigentlich liebt er seine Frau sehr. Also er liebt seine Frau sehr, nicht eigentlich, er liebt sie sehr. Ja. Aber der Mann ist fertig mit den Nerven, so war der Eindruck, ja, den er vermittelt hat.
Er schildert mir ein paar Szenen wie folgt. Kurz nachdem sie ihre Tage bekommen hat, ist sie horny, da will sie jeden Tag Sex. Sie kauft sich sogar extra Unterwäsche und steht aufgedresst im Schlafzimmer. Zwei Wochen später liegt sie mit Schokolade und Chips essend in ihrem Bett im Chibu-Schlafanzug und er darf sie nicht mal anfassen.
Oder sie kriegt einen Vogel, räumt ihr ganzes Büro, sie macht Homeoffice um, streicht die Wände, aber bevor das Projekt beendet ist, lässt sie alles stehen und liegen. Dann telefoniert sie stundenlang mit Freundinnen, trinkt Wein und weint, bis sie zwei Wochen später wieder voller Elan ihr Büroprojekt beendet.
Der Christoph sagt, es ist so, als würde meine Frau irre werden. Manchmal denke ich, sagt er, sie leidet unter Depressionen. Und dann ist sie wieder der fröhlichste Mensch auf dem Planeten. Es ist, als hätte sie wieder Pubertät, so mal hin, mal her, mal hin, mal her.
Ich frage ihn, ob er sich vorstellen könnte, dass seine Frau vielleicht auch unter den Wechseljahren leidet. Und er sagt, keine Ahnung, damit kenne ich mich doch nicht aus. Schließlich habe ich auch mit Barbara gesprochen. Auf seine Bitte hat sie mich dann auch kontaktiert. Und bei diesem Online-Termin fließen schon ganz, ganz viele Tränen. Denn Barbara geht's auf Deutsch gesagt auch wirklich beschissen.
Und sie erzählt dir, Andrea, dass sie schon beim Hausarzt war, beim Frauenarzt und bei einer Psychologin, weil sie spürt, dass mit ihr irgendwas nicht stimmt, aber niemand kann helfen. Ihr Frauenarzt hat ihr dann eine neue Pille verschrieben. Seitdem hat Barbara ja fast 20 Kilo zugenommen. Das muss man sich auch mal vorstellen.
20
ist echt viel. Entsetzlich. Und sie sagt, ich sehe aus wie ein Michelin-Männchen. Die Pille hilft zwar ein bisschen gegen die schlimmen Stimmungsschwankungen, aber jetzt leidet sie unter fürchterlichen Migräneanfällen, sodass sie kurz vor ihrer Periode kotzend, auf Deutsch gesagt, im abgedunkelten Schlafzimmer liegen muss.
Hört sich dann so an wie Pest oder Cholera, richtig? Mhm. Und sie erzählt auch noch, dass ihr Frauenarzt eben gesagt hat, naja, sie kommen halt vielleicht in die Wechseljahre, da muss man halt durch irgendwie so, wie wir es vorher auch schon von der Yves gehört haben, der Ärztin. Mhm.
Das höre ich auch so oft, ne? Frau Dr. Yves Scharf, ne, die ihr vorhin gehört habt, die hat mir auch genau das nochmal bestätigt. Also nicht von ihr selbst, sondern auch aus ihrer Praxis. Sie arbeitet nämlich in einer Bereitschaftspraxis. Und ihr müsst euch vorstellen, sogar dorthin kommen Frauen quasi zum Notarzt, weil die völlig überfordert sind, dann weinend bei ihr in der Praxis sitzen und sagen, machen Sie irgendwas, bitte helfen Sie mir.
Die meisten kennen sich mit diesem Wechseljahrsthema ja auch gar nicht aus. Und das ist aus meiner Sicht wahrscheinlich doch auch ein noch sehr unterschätztes Problem.
Und die Barbara hat dir erzählt, dass sie ganz gern ihre Mutter dazu gefragt hätte, wie das denn bei ihr war. Mhm. Leider ist ihre Mutter vor ein paar Jahren gestorben und sie kann sie nicht mehr fragen. Und als ihre Mutter in den Wechseljahren war, da hat sie nichts davon erzählt, von irgendwelchen Veränderungen oder sowas.
Ja, was ja früher meistens so war, also niemand hat da ja wirklich groß drüber geredet. Und das ist jetzt erst seit ein paar Jahren, denke ich, in einem Veränderungsprozess. Und niemand kennt sich aber irgendwie aus. Aber wir können euch versprechen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, dass ihr nach diesem Podcast auf jeden Fall schlauer seid als vorher. Aber gleich erzählen wir euch auch das, was ihr über die Wechseljahre wissen müsst. Aber davor wiederum erzählen wir euch ein bisschen was von uns. Denn nur wenn wir alle offener mit den Dingen umgehen, die uns schließlich alle irgendwie irgendwo betreffen, hilft es.
Wie das bei uns ist.
Wenn du als Frau zickig wirst, kommen so Sprüche wie, bist du in den Wechseljahren oder was? Abfällig wird darüber gewitzelt.
Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das für Frauen auch ein ganz schwieriges Thema ist, weil sie nicht darüber reden wollen. Das ist vielleicht ähnlich, wie wenn Männer über nachlassende Potenz sprechen im Alter oder so, dann wollen die Männer auch nicht. Männer sind immer Hengste und Frauen sind immer jung.
Ich arbeite ja mit einigen Männern zusammen, ja. Und ich erinnere mich an so ein paar Sprüche, das habe ich mir sehr wohl gemerkt, auch von Frauen, die dann so ein bisschen älter geworden sind, die dann vielleicht ein bisschen zickig waren oder irgendwie ein bisschen verwirrt oder keine Ahnung was. Und dann kamen dann schon so Sprüche, ist die in den Wechseljahren oder was? Das war wie ein Schimpfwort.
Das war
wie ein Schimpfwort und dann habe ich mir gedacht, aha, oh ja gut, man denkt ja immer selbst, mir passiert sowas nicht. Und ich muss feststellen, dass ich damit mit der ganzen Thematik Probleme schon habe, ich würde sagen seit so Ende 30, Anfang 40 oder so, also mit so
Hormonschwankungen
und so. Ich war dann auch mal beim Arzt und dann kam raus, dass ich… Was habe ich?
Du hast einen Gelbkörpermangel, also.
Genau, dass ich einen Gelbkörpermangel habe und so, dann habe ich auch alle möglichen Cremes bekommen und Tabletten und weiß ja, nichts hat so wirklich geholfen. Ja. Ich habe dann mich irgendwann mit der ganzen Thematik abgefunden und je älter ich werde, umso schlimmer wird das Ganze und man ist.
Aber was, das hat sich auch ein bisschen verändert, wenn ich das mal sagen darf. Es war am Anfang, waren es vor allem Stimmungsschwankungen, die auch immer mit einer Periode zusammenhängen, die Zwei-Wochen-Regel, zwei Wochen so.
Ja, genau.
Und jetzt wird es halt auch körperlich noch ein bisschen schwieriger.
Es fühlt sich auch ganz komisch an, mit dir jetzt hier oder mit euch im Podcast drüber zu sprechen. Also, dass du das Wort allein Periode in den Mund nimmst, finde ich schon komisch irgendwie.
Tja, die neue Zeit.
Ja, genau. Nein, das ist wirklich ashamed und ich habe lange auch nicht getraut, darüber zu sprechen mit irgendjemandem. Also ich fand es so hochnotpeinlich. Und erst vor kurzem, als es mir dann anfing, wirklich körperlich schlecht zu gehen, ne? Also ich habe auch so Schlafprobleme und dann fange ich an zu schwitzen und so komisches Zeug, habe ich gedacht, ich muss da jetzt einfach mal mit anderen Frauen drüber reden. Und dann haben die mir so ein bisschen was erzählt und da habe ich fast angefangen zu weinen. Und als ich diese Sprachnachricht bekommen habe von Ich hab Dubai, standen mir die Tränen in den Augen, weil ich dachte, ich bin nicht allein. Und dabei, ich meine, ich bin Journalistin, ich kann ganz viel lesen, aber wenn es um mich selber geht, recherchiere ich auch nicht so viel. Ich will das eigentlich gar nicht wissen. Ich will, dass alles so bleibt, wie es ist.
Hast du denn schon mal mit deiner Mama darüber gesprochen?
Ich habe mit meiner Mama darüber gesprochen, Aber die hat nur gesagt, ja, das war halt nicht so schön. Und dann hat sie so ein bisschen so Hormone gekriegt vom Arzt. Und das war es. Mehr hat sie nicht gesagt. Es fällt mir auch schwer, darüber zu sprechen, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, warum das so ist.
Ja, ich kann schon verstehen, warum das schwer ist. Weil es ist ja der Beginn davon, dass man nicht mehr zeugungsfähig ist.
Du meinst, dass der Lack ab ist?
Der Lack ist ab.
Oh Gott, nein. Aber müsst ihr euch vorstellen.
Nur biologisch, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, weil das finde ich überhaupt nicht. Aber das ist das, was damit assoziiert wird. Andere tun das gar nicht, Frauen nur selber. Ich meine, wenn du dir mal überlegst, wir haben ja auch schon über Kinder gesprochen, wollen wir jetzt noch ein Kind haben? Nein, wir wollen auf keinen Fall mehr ein Kind, du willst kein Kind mehr haben. Aber trotzdem geht es dir darum, aha, das ist so der letzte Schritt der Entwicklung vielleicht.
Wisst ihr, warum ich so traurig bin? Weil ich in letzter Zeit feststelle, dass einige Dinge nicht mehr funktionieren und das ist für mich das erste Mal in meinem Leben der Fall. Und ich bin müde, ich bin abgeschlagen, ich bin manchmal gereizt. Neulich war es dann so, dass ich auch meine Kollegen in der Arbeit, ich habe die nicht angebrüllt, aber ich war schon für meine Verhältnisse sehr unfreundlich. Und da habe ich mich über mich selbst erschrocken und da habe ich gedacht, ich habe mich selber überhaupt nicht mehr im Griff und ich erkenne mich selber auch überhaupt nicht mehr wieder. Und vor allem diese Abgeschlagenheit, diese Müdigkeit, dann das nicht schlafen können, nachts wirklich, ich habe auch Handtücher im Bett. Ja. Manchmal, weil ich denke, das gibt's ja gar nicht. Dann nehme ich zu, während das Zyklus ist, ja. Und dann habe ich das Ende. Gefühl und jetzt nehme ich wieder alles ab. Also ich weiß gar nicht, ich stelle mich nicht mehr auf die Waage. Es ist nur Wasser, aber ich glaube, es sind bestimmt 5 Kilo oder so, die ich an Wasser mehr ab an
Wasser
mir.
Rein,
oder
Wasser raus.
Wasser rein, Wasser raus. Und ich finde es ganz schrecklich manchmal. Und ich denke mir, ich möchte bitte aus meinem eigenen Körper ausziehen. Es ist ja fürchterlich.
Ja,
so fühlt sich's an. Und vor allem, dass man sich emotional auch nicht mehr ganz so im Griff hat. Wie ist denn das so jetzt eigentlich für dich? Du darfst ganz ehrlich sein, du darfst alles erzählen, weil ich glaube, dass es hilft. Also nicht mir, aber vielleicht den anderen.
Sind wir mal ehrlich, das ist schon am Anfang ganz schön belastend, mit diesen Stimmungsschwankungen klarzukommen, weil das wirklich extrem ist. Dann hast du mich angeraunzt und dann, also eigentlich bekommst du plötzlich das Gefühl, was habe ich falsch gemacht? Die will sich von mir trennen. Und das hat eine ganz schön lange Zeit gebraucht, bis wir da so ein bisschen dahinter gekommen sind. Und ich habe angefangen, einen Menstruationskalender zu führen tatsächlich. Und ich habe schon gewusst, die zweite Hälfte wird wieder schwierig. Da gehe ich den Ganzen dann aus dem Weg. Aber was wirklich auch für mich schwierig war, ist trotz den ganzen Sticheleien, weil du bist ja dann auch auf Konfrontationskurs und fängst gerne Konflikte an. Und dabei dann cool zu bleiben und zu sagen, ach, das ist mir doch egal, ist alles nicht so schlimm, ist das alles nur jetzt, weil die Hormone verrückt spielen, das ist gar nicht so einfach.
Und wie hast du es geschafft?
Naja, ich habe es dann schon geschafft, weil ich es einfach immer wieder gesehen habe und irgendwann habe ich den Rhythmus erkannt und habe gesagt, das muss damit zusammenhängen. Mhm. Und dann konnte ich damit umgehen, aber ich bin ganz ehrlich, es ist noch nicht lange her und auf den Gedanken bin ich selbst nicht gekommen, dass du mir gesagt hast, das ist für eine Frau ganz schwierig, darüber zu sprechen, oder für dich war es ganz schwierig. Für dich war es ganz schwierig, darüber zu sprechen, so eine Art Tabuthema. Und da muss man sich erst rantasten.
Also gerade wenn das früh losgeht, ne, bei uns war das nach dem zweiten Kind dann irgendwie. Ich habe irgendwann auch gedacht, ich werde irre. Und dann habe ich aber selber festgestellt und habe dann auch so ein bisschen Tagebuch geführt, dass ich 2 Wochen völlig normal bin. Und die anderen 2 Wochen, oder manchmal war es auch nur eine Woche, manchmal auch nur ein paar Tage. Mhm. Und da war dann für mich irgendwann klar, aha, hier ist so ein Muster, ne?
Ja, total.
Aber es hat Jahre gedauert, bis ich mich darauf eingelassen habe, dass da irgendwas nicht stimmt.
Und du hast uns ja vorher erzählt, je früher es losgeht, desto länger dauert es. Na, viel Spaß.
Naja, aber.
Ja, alles gut, wir kommen da schon durch.
Und deswegen haben wir uns auch gedacht, wir müssen unbedingt eine Folge zu diesem Thema machen. Weil ich denke, dass es ja ganz vielen so geht. Und es geht ja manchmal auch schon sehr früh los. Kurze Werbung.
Wisst ihr eigentlich, was wir machen, während wir den Podcast hier aufzeichnen?
Wir trinken Wein.
Und zwar nicht zu wenig.
Prost.
Prost. Prost.
Aber alkoholfreien Wein. Ganz ehrlich, ich habe schon wirklich viele, viele probiert, aber die schmecken wirklich zum Teil scheußlich. Ich habe sie tatsächlich teilweise weggekippt. Dann trinke ich lieber Wasser, habe ich mir gedacht.
Und dieser Wein ist wirklich richtig gut. Und Markus und Indra haben mit mir eine Blindverkostung gemacht. Mhm. Und ich habe es echt nicht gecheckt, dass es alkoholfreier Wein ist.
Mhm. Der heißt Frank und Frei, Komma nix. Von der Winzergruppe Frank und Frei. Weinbrauerei. Und es sind 13 fränkische Weingüter, die sich zusammengetan haben und diesen Wein herstellen. Made in Deutschland, es gibt alkoholfreien Weißwein und es gibt einen Rosé Prosecco, einen Secco.
Und warum schmeckt dieser Wein so sensationell und andere alkoholfreie so grauenhaft?
Weil er sehr aufwendig hergestellt wird, wie ein normaler Wein. Und im Nachgang wird mit einem sehr teuren Verfahren, das es erst seit kurzem gibt, dem Wein der Alkohol wieder entzogen.
Keine Panscherei. Es muss von vornherein ein hochqualitativer Wein sein und dann funktioniert es auch. Probiert es einfach aus, ihr werdet wirklich begeistert sein.
Es gibt so viele Situationen, wo man was trinken möchte, aber nicht kann, weil man Auto fahren muss, so wie ich heute noch. Und ihr kennt die Diskussion bei den Paaren, fährst du oder fahr ich, braucht ihr alles nicht mehr.
Und wie kommt man ran an den edlen Tropfen? In den Shownotes gibt es einen Link, der heißt die Paarflüsterei und da kommt ihr auf den Shop.
Frank und Frei, nix heißt der von der Winzergruppe Frank und Frei. Probiert's aus. Geiles Zeug, schmeckt wirklich gut, unsere Empfehlung.
Und wir kommen auch gleich zurück zu unserer Geschichte von Christoph und Barbara. Erstmal.
Facts über die Wechseljahre. Je früher du Bescheid weißt, umso besser bist du vorbereitet.
Ja genau, was sind denn eigentlich die Wechseljahre?
So nennt man den Zeitraum, in der sich der Körper einer Frau mal wieder hormonell umstellt. Sobald die Periode ausbleibt, spricht man von der Menopause.
Wie viele Frauen sind betroffen?
Also rund 9 Millionen Frauen, 9 Millionen in Deutschland, waren im letzten Jahr zwischen 40 und 55 Jahre alt und damit potenziell in dem Wechseljahreszeitraum. Ein Drittel merkt davon überhaupt nichts. Ein anderes Drittel hat leichte Beschwerden, so wie das bei dir vielleicht ist, Andrea. Mhm. Und ein Drittel leidet wie Hulle, sodass die Lebensqualität wirklich leidet und eine Behandlung sinnvoll wäre.
Das Tragische, viele wissen ja gar nicht, dass ihre beginnende Probleme mit den Wechseljahren zu tun haben könnten, weil zu wenig drüber gesprochen wird.
Andrea, warum ist das ein Tabuthema?
Du hast es ja vorher schon ausführlich eigentlich angesprochen. Ich fasse es nochmal zusammen. Aus deiner Sicht, aber dafür sprichst oder du sprichst für viele. Ich denke vor allem, alles, was mit dem Älterwerden zu tun hat, ist einfach nicht sehr en vogue oder auch nicht sehr attraktiv. Würden wir endlich an den Punkt kommen, an dem wir in Würde, und damit meine ich wirklich in Würde, altern dürften, dann wäre das anders aus meiner Sicht. Aber die Gesellschaft, die dafür sorgt, dass das nicht so ist, besteht ja aus jedem Einzelnen von uns und jeden Tag könnten wir eigentlich hier etwas anders machen in unserem, ich sag mal, kleinen Kosmos. Also wenn ich S-Bahn fahre, achte ich darauf, immer einem älteren Menschen zuzulächeln. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Weil ich mir so denke, ich habe das Gefühl, die werden oft nicht gesehen, nicht mehr gesehen, weil sie sind ja nicht mehr so auffällig von der Kleidung, vom Style, von der Lautstärke. Und da saß jetzt gerade die Tage so eine ältere Dame, es war eine ganz attraktive und ich habe ihr einfach mal zugelächelt.
Sehr schön. Man spricht ja auch, es gibt dieses Wort schon, habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört, von Altersrassismus. Schon mal gehört?
Ja, nee, habe ich nicht gehört, aber ich weiß natürlich genau, was du meinst. Und so fühlen sich auch viele ältere Leute. Und nachdem ich jetzt auch nicht mehr 300 Jahre zu leben habe, denke ich mir, irgendwann freue ich mich ja vielleicht auch darüber.
Das ist aber eine schöne Idee. Das mache ich in Zukunft auch. Mhm. Wann gehen die Wechseljahre los?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Bei manchen Frauen geht es schon mit Anfang 40 los, davor eigentlich eher selten. Und die können dann 10 bis 15 Jahre dauern, die Wechseljahre, in unterschiedlichen Phasen. Da kommen wir gleich noch später drauf. Laut einer Studie der Wake Forest School of Medicine leiden Frauen im Schnitt 7,4 Jahre an den Wechseljahren. Je früher die Symptome beginnen, desto länger bleiben sie dann auch. Bei Frauen, wo es schon mit Anfang 40 losgeht, dann bleiben sie laut Studie dann 11,8 Jahre, ganz schön lang.
Ne? 12 Jahre.
12 Jahre Wechseljahre. 12 Jahre sind hart, aber so sind halt die Ergebnisse der Studie. Also setzen die Symptome erst später ein, in der Menopause, kurz davor, dann halten sie nur 3 Jahre, 4 Jahre an.
Häufig verlaufen die Wechseljahre in 4 Phasen. Alles dreht sich um die Hormonstars.
Die 3 Kandidaten, Östrogen, Progesteron und Testosteron. Wenn sie gut eingespielt sind, dann läuft's. Und wenn nicht, kann's blöd werden.
Phase 1, die Prämenopause. Hä? Ich bin doch noch zu jung dafür.
Ja, geht aber trotzdem so ab 40 los. Prä bedeutet vor. Ab dem 40. Lebensjahr startet der Körper die ersten Vorbereitungen, um die fruchtbare Lebensphase zu beenden. Die Hormone Progesteron und Östrogen werden langsam reduziert. Und viele Frauen merken das daran, dass ihr Zyklus unregelmäßiger wird, länger wird, die Periode dafür kräftiger. Man sagt oft untereinander, man blutet wie ein abgestochenes Schwein. Ja, sorry, aber das habe ich schon ganz oft gehört. In dieser ersten Phase startet der hormonelle Umbau und die Eizellen werden langsam weniger. Woran merkt man es noch? Du hast es gesagt, die Stimmungsschwankungen, die Brüste spannen, Wassereinlagerungen, Gelenkschmerzen, Migräne, Gewichtszunahme.
Phase 2. Die Perimenophase. Was ist das denn? Das ist die Hardcore-Phase. Also so nennt man die Phase 1 bis 2 Jahre vor und bis zu einem Jahr nach der letzten Regel. Die schlimmste Phase. In dieser Zeit nimmt die Östrogenproduktion stetig ab, bis die Eierstöcke eben die Produktion ganz einstellen und sagen, hier ist Schluss, aus, Feierabend. Speziell in dieser Zeit bekommen Frauen die stärksten Beschwerden. Dazu gehört eben dieses Ich hab Dubai, ja, diese Hitzewallung, das Gefühl, du hättest plötzlich wirklich Fieber, Schweißausbrüche, du schwitzt nachts so, dass dein Laken klitschnass ist, Schlafstörungen, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Antriebslosigkeit. Einige Frauen haben auch Konzentrationsstörungen, ja, also mag gar nicht unbedingt am Wein liegen, sondern kann auch daran liegen. Herzbeschwerden, ja, das bumpert auf einmal wie verrückt, Schwindel, Kreislaufbeschwerden und auch manchmal depressive Stimmungsschwankungen, Libidoverlust, Harndrang, ja, man muss dann aufs Klo und stellt fest, ich bin eigentlich zu spät. Also wirklich ganz, ganz umfangreich.
Also alles, was man denkt, es kommt eigentlich mit dem Alter, hat was mit der Perimenopause zu tun, richtig?
Naja, das ist halt, wenn Östrogen sagt, ich bin jetzt hier nicht mehr am Start, dann kann es schwierig werden. Ja,
genau. Ja, ist eh Wahnsinn, wie extrem dieser Hormonhaushalt bei Menschen sowieso ist, bei Frauen da gleich nochmal viel extremer. Das ist tatsächlich ein wahnsinnig komplizierter Apparat.
Biochemische Superwunder sind.
Das stimmt.
Ja. Phase 3, Schluss mit der Eierei.
Also die Menopause, so heißt der Zeitpunkt der letzten Periode, ab dann sind die Frauen unfruchtbar. Ziemlicher Schmarrn, dass das Pause heißt, weil es ist das Menoende. Weil die Pause geht ja danach wieder weiter. Aber auch der Prozess kann total schleichend sein. Erst wenn die Periode ein Jahr ausbleibt, dann spricht man rückblickend von der Menopause, dem Menoende.
Die Menoende. Phase 4, du kommst wieder zur Ruhe.
Circa 12 Monate nach der letzten Blutung kommt dein Hormonhaushalt langsam wieder zur Ruhe und pendelt sich wieder ein. Damit bessern sich in der Regel auch die Beschwerden. Weil unser Körper jetzt so wenig Östrogen produziert, kann es aber sein, dass du trotzdem unter Antriebslosigkeit, Schlafstörungen, trockenen Schleimhäuten, das kennt irgendwie fast jeder, die Haare werden dünner und so weiter. Und ganz schlimm, die Knochendichte nimmt ab. Und hier kommt jetzt das böse Wort Osteoporose ins Spiel, wenn man sich schnell was brechen kann.
Ja, alt werden ist nichts für Weicheier, ne? Aber das Gute ist, es geht allen gleich.
Empfohlen wird ab jetzt zusätzlich Vitamin D, Calcium und so weiter. Aber dafür kannst du eigentlich auch besser zum Arzt gehen. Viele Frauen klagen über Rückenschmerzen. Deswegen ist es wichtig, Sport zu machen, Rückenstärkung. Da bin ich leider auch eine ziemlich faule Socke. Zwischen 50 und 65 kriegen einige Frauen auch Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Der Grund ist angeblich fehlendes Östrogen.
Krass, gell? Ja. So ziemlich alles, was da kommt, hängt irgendwie damit zusammen. Ne? Und die Übergänge von diesen 4 Phasen sind fließend. Bei jeder Frau kann es ein bisschen anders laufen. Und die einzelnen Phasen können sich auch abwechseln.
Ganz wichtig nochmal zu sagen, ein Drittel aller Frauen hat keine Probleme, keinerlei Probleme. Die denken jetzt, über was reden die da? Ein weiteres Drittel leichte und ein Drittel leidet eben wie ein Hund. Was interessant ist, wir haben mal in die Tierwelt geschaut, weil eigentlich macht das ja überhaupt gar keinen Sinn. Ja, es macht keinen Sinn, dass du dich nicht mehr reproduzieren kannst, aber trotzdem nochmal 40 Jahre oder so weiterlebst. Und in der Tierwelt gibt es das nicht. Es gibt nur eine Gattung unter den Säugetieren und das sind Wale.
Orcas. Auch nicht alle Wale, nur besondere
spezielle
Wale. Also Orcas gehören dazu, weil am Ende des Tages geht es ja fast schon jetzt bei uns in der Hälfte des Lebens los, dass die Reproduktionsfähigkeit aufhört. Und es macht evolutionär überhaupt gar keinen Sinn, weil wir können uns nicht mehr fortpflanzen, unsere Gene können nicht mehr. Wir sind eigentlich eher eine Belastung als ein Vorteil für eine Gesellschaft, aber es gibt bei Orcas und eben auch bei Menschen die Theorie, dass es vielleicht nicht ganz so ist.
Genau, man hat nämlich festgestellt, die weiblichen Wale, Die werden bis zu 90 Jahre alt, die männlichen nur 50. Das heißt, wenn bei denen nichts mehr geht, sterben die. Warum werden die weiblichen jetzt 90 Jahre alt? Was haben die denn jetzt eigentlich dafür einen Auftrag noch? Ja, schwimmen da in der Gegend rum, aber können sich nicht mehr reproduzieren. Dahinter steckt eine super interessante Theorie, finde ich Wahnsinn.
Man nennt es das Großmutterphänomen.
Richtig, man braucht die Mütter noch, damit die Mütter, die Jungen, weil Wale leben auch im Familienverbund, damit sich die Omas quasi um die Kleinen kümmern. Ach
nee, um die kleinen Kinder.
Um die kleinen Kinder.
Ach nee, und die Töchter, also um ihre Enkelwale.
Um die Enkelwale und die, oh, und die Töchter, ihre Töchter, die sind ja mit den Babys beschäftigt.
Ach, wie süß ist das denn?
Und sobald die ein bisschen größer werden, dann werden die von den Großmüttern.
Oh, das macht ja voll Sinn.
Ja, es macht
Wenn man da mal drüber nachdenkt, macht das voll Sinn. Jetzt übertragen wir das mal auf uns Menschen. Da gibt es auch eine, das sind nur Theorien, ja. Beweisen kann das natürlich keiner. Da gab es Forscher, die waren in einem afrikanischen Dorf. Und früher hat man ja immer so gesagt, ja, die Männer sind die Jäger und die Frauen sind die so ein bisschen die Sammlerin. Jetzt haben die Jäger, das hat man dann, man hat die lange untersucht und wissenschaftlich begleitet, hat festgestellt, dass die Männer nur 5% der Nahrung nach Hause bringen. Ja, also die waren jetzt nicht so super erfolgreiche Jäger. Die haben jetzt nicht jeden Tag da ein Tier nach Hause geschleppt. Aha. Den Rest haben die Frauen gemacht. Und zwar haben die Knollen ausgebuddelt.
Gesammelt haben die.
Gesammelt, ausgebuddelt, auch in der Erde. Und unter anderem auch, und das finde ich interessant, und das geht mit dieser Wahltheorie einher, die älteren Frauen haben genauso viele Knollen gesammelt wie die jüngeren und haben damit den Nachwuchs ernährt. Was will ich damit sagen? Bei den Walen ist es essentiell wichtig, dass sie die Babys versorgen. Bei diesem Stamm in Afrika essentiell wichtig, dass es die älteren Frauen gibt, weil sonst würden alle verhungern.
Hätten viel weniger Kinder, weil die Mütter sich länger um auch die kleineren Kinder kümmern müssen und können nicht mehr so viele Kinder bekommen. Dementsprechend geht die Population zurück.
Also wenn man das dann so hört, dann sind die Wechseljahresbeschwerden auch nicht mehr so schlimm. Ich bin eine Waldame.
Genau.
Ich finde es eigentlich nur Wahnsinn, es gibt kein Säugetier, bei dem die Fruchtbarkeit zu Ende ist und das dann noch lange weiterlebt.
Nee, gibt's nicht.
Völlig verrückt, gell? Sind wir Menschen und ein paar Wale die einzigen. Völlig crazy.
Kann man prophylaktisch was machen? Kann ich die Wechseljahresbeschwerden verhindern?
Leider nicht, aber du kannst es abschwächen, weil keine Frau muss ja heute mehr wirklich richtig leiden. Leider, und das ist auch ein Teil der Wahrheit, kennen sich einige Frauenärzte damit auch gar nicht so gut aus. Und du hörst so Sprüche wie, da kann man Hormone geben, aber dann steigt das Brustkrebsrisiko. Und dann gehst du frustriert wieder nach Hause, weil du das ja eigentlich auch nicht möchtest.
Das willst du nicht haben.
Klar. Nee. Deswegen such dir einfach einen Spezialisten, einen Hormonspezialisten oder so etwas. Dann kannst du auch gucken, ob du ganzheitlich mit einem Arzt oder Heilpraktiker da drauf schaust. Auch da habe ich schon von Klienten positive Rückmeldungen bekommen. Ich habe aber auch schon negative bekommen. Da hat eine alles versucht, dann ist noch schlimmer geworden. Und dann hat sie das ganze naturheilkundliche Ding abgebrochen, weil sie gesagt hat, dann schwitze ich lieber nur ab und an, bevor ich jetzt noch mehr schwitze. Also das muss man wahrscheinlich auch ausprobieren. Und ich möchte an dieser Stelle ganz kurz auch sagen, aus meiner Sicht ist da eine Abklärung wirklich auch wichtig, weil in diesem Alter, von dem wir jetzt sprechen, also da beginnt jetzt sozusagen diese dritte Lebenshälfte, da kommen aber auch oft depressive Verstimmungen.
Andrea, deine Philosophie ist ja, dass man sich das Ganze ganzheitlich anschauen muss, ja?
Idealerweise hast du es zwar im Hinterkopf, aber du kannst ja jemanden jetzt, der zum Psychologen geht, nicht auf Depressionen ausschließlich behandeln, meinetwegen, ohne das vielleicht auch im Hinterkopf zu haben. Ich finde es wichtig. Es weiß halt einfach nicht jeder alles.
Ich glaube tatsächlich, dass es ganz oft so ist, dass Frauen in dem Alter depressive Verstimmungen kriegen, die mit den Wechseljahren zusammenhängen, das aber völlig isoliert davon betrachtet wird und nicht dementsprechend behandelt wird. Ich glaube, dass das ganz, ganz oft passiert, weil es überhaupt nicht angekommen ist. Normal müsste jeder Frauenarzt sagen, wie geht's Ihnen so? Wie geht's Ihnen Gemütslage technisch? Wenn irgendwie ein Anzeichen einer Depression da sein kann, dann müsste man halt wirklich abklären, gibt's dafür einen Auslöser? Aber wenn es den nicht gibt, wenn sich einfach das so langsam so verändert, dann ist der erste Alarm eigentlich erstmal die Wechseljahre. Muss man mal ganz klar sagen, muss man ein bisschen Cross-Diagnose machen, dass man sagt, okay, gibt es noch ein paar andere Symptome.
Das ist ja genau das Schwere, diese Cross-Geschichten.
Auf jeden Fall, was du gesagt hast gerade, Andrea, es ist ja wirklich so, dass es von Frau zu Frau unterschiedlich ist. Und man muss für jede Frau eine extra persönliche Therapie zusammenstellen, sodass das Ganze dann erfolgsversprechend ist. Das hängt auch damit zusammen, dass die hormonelle Zusammensetzung von Frau zu Frau total unterschiedlich ist. Und es wird Sinn machen, als junge Frau alle 3 Jahre mal vielleicht so einen Hormonspiegel machen zu lassen, bei immer demselben Arzt, weil das Labor da auch ganz wichtig ist, weil es da so auch Unschärfen gibt in den verschiedenen Laboren. Und dann weiß man, wie seine optimale Hormonzusammensetzung ist. Und dann kann man das, was später fehlt, ausgleichen, weil man weiß, wo man hin will.
Das war ja auch Yves' Theorie, ne? Genau. Das werde ich auch unserer Tochter vorschlagen. Mach das mal. Bei mir persönlich ist zu spät. Was machen wir denn jetzt? Was hilft denn nun wirklich? Rezeptpflichtige Hormonpräparate vom Arzt oder pflanzliche Mittel?
Pflanzenpräparate schneiden in wirklich wissenschaftlichen Tests schlecht ab. Soja, Rotklee, Traubensilberkerze. Die Produkte haben dann so Namen wie Menoaktiv. Die Stiftung Warentest hat pflanzliche Mittel mal getestet. Und zwar das Ergebnis, wenig geeignet. Beim teuersten Mittel im Test, wir müssen es beim Namen nennen, Benedikt Verum Menopause, so heißt das Mittel. Da läppern sich in 5 Jahren mal schnell 2.500 Euro zusammen, wenn man das nimmt, so wie es denn der Hersteller empfiehlt. Und die Artikel von Stiftung Warentest packen wir euch dann auch in die Shownotes, könnt ihr dann selber nochmal nachlesen. Verschreibungspflichtige Medikamente sind da besser überwacht. Du brauchst für die Zulassung Studienbelege über Qualität und Wirksamkeit wie für alle Medikamente. Und auch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit sieht es ähnlich wie die Stiftung Warentest. Die Empfehlung ist, pflanzliche Mittel auf eigene Faust nur für kurze Zeit nehmen und darauf achten, ob es, wenn überhaupt, was bringt. Weil sie ähnlich wie Hormone selber wirken können, aber es überhaupt keine Langfriststudien darüber gibt, wie sie in den komplizierten biologischen Hormonhaushalt eingreifen. Phytohormone aus Soja und Rotklee stehen im Verdacht, das Risiko für Schilddrüsenprobleme oder Brustkrebs zu erhöhen.
Und was ist jetzt mit Medikamenten?
Bei wirklich schlimmen Beschwerden, dann sagen Experten, eignet sich eine ärztlich verordnete Hormontherapie besser, weil sie nachweislich nützt, es funktioniert. Aber sie sollte möglichst niedrig dosiert und kurz sein, was oft ausreicht, um erstmal die Beschwerden zu lindern. Der Vorteil, die Zusammensetzung der Hormonpräparate ist bekannt.
Seit Anfang 2000 wurde bekannt, dass rezeptpflichtige Hormonpräparate langfristige Risiken wie zum Beispiel Brustkrebs verursachen können. Seitdem werden sie auf jeden Fall viel seltener verschrieben. Und ihr merkt ja vielleicht auch schon, dass ich sowieso nicht so der große Fan davon bin.
Bei der Pille ist es doch auch so, oder? Die Pille erhöht ja auch das Brustkrebsrisiko. Ist ja auch ein Hormon. Es ist im Grunde genau das Gleiche. Der einzige Unterschied ist, dass die Frauen, die die Pille nehmen, jünger sind, richtig?
Richtig. Deswegen, unser Rat geht zu Spezialisten, die heißen Endokrinologen. Manchmal steht da auch die Hormonpraxis oder sowas. Und wenn die eure Krankenkasse nicht zahlt, das ist bei mir persönlich auch so, zahlt man es zur Not selbst. Es gibt auch selbst private Krankenkassen, die da nicht drauf einsteigen. Ne? Aber ich finde, das ist es wert. State of the Art ist übrigens, Östrogene über die Haut zu geben, also Cremes und Progesteron, das andere Hormon, als Tablette. Und ganz wichtig ist der Lebensstil. Erste Stellschraube sozusagen. Ernährung, Sport, Schlaf. Aber das gilt ja eigentlich für alles, ne?
Ja.
Was ist mit Hausmittelchen?
Haben vielen Frauen schon geholfen. Einen halben Liter Sojamilch trinken bei Hitzewallungen. Ich mag sie halt nicht, das ist schon mal mein Problem. Aber auch das ist von Frau zu Frau verschieden. Ich persönlich würde das übrigens immer erstmal vorziehen und wirklich alles versuchen, bevor ich mir da irgendwas reinziehe.
Mönchspfeffer zum Beispiel wird empfohlen. Bei mir persönlich hat es überhaupt nichts gebracht.
Okay.
Achtung, Internet.
Fallt nicht auf Mittel rein, die im Internet angepriesen werden. Auf Seiten, die aussehen, als würden sie für Stiftung Warentest sein, ist aber in Wirklichkeit eine Anzeige. Schaut immer und googelt, bevor du ein Produkt im Netz kaufst. Also ja, wenn überhaupt. Oder vielleicht redet nochmal mit einem Spezialisten, was immer am besten ist.
Also bevor ich mir da irgendwas also reinnehme oder einnehme oder draufschmiere, da wäre ich ehrlich gesagt auch immer vorsichtig. Da muss man ganz genau gucken.
Absolut.
Hilfe, ich sehe aus wie ein Michelin-Männchen. Jede zweite Frau nimmt zu.
Bis zu 1,5 Kilo pro Jahr, pro Jahr. Oh, 50-Jährige brauchen im Schnitt täglich rund 400 Kalorien weniger als 25. Ich finde das voll unverschämt.
Das ist so eine Frechheit.
Das ist so eine Frechheit. Ich finde, ich brauche viel mehr. Benötigen aber die gleiche Menge Nährstoffe. Und ich glaube, je mehr ich jetzt heute hier drüber nachdenke, das ist mein Hauptsymptom.
Ja, voll. Bei Männern ist es ja nicht anders. Ne? Ja. Aber was heißt das, wenn man älter wird, weniger, aber besser essen? Die Nährstoffe, die wir brauchen, sind die gleichen, aber weniger Kalorien. Das heißt, besser essen. Nur weniger. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die schlägt Lebensmittel vor, die Beschwerden lindern können. Viel Gemüse, Vollkorn, mediterrane Ernährung, Fisch, Olivenöl, Nüsse. Weniger Kaffee und Alkohol. Mm. Das ist super.
Also ich merke schon, das klingt richtig toll, das Altwerden. Das nicht. Dafür dies und jenes.
Naja, ich würde sagen, wenn man 80% der Zeit sich an diese Ernährung hält und 20% einfach Pizza und Fastfood in sich rein fräst, dann ist es, glaube ich, in Ordnung, wenn man es irgendwie so hinkriegt. Das heißt ja nicht, dass du gar keinen Alkohol mehr trinken sollst oder gar keinen Burger mehr essen sollst. Das heißt total. Nur, dass du, bevor du, also ich meine, es wäre ja mega, wenn es helfen würde, oder? Wenn man mit Ernährung,
du kannst
Sport,
mit Ernährung so viel genau. machen, dass davon haben wir überhaupt keine Ahnung.
Und dazu kommen wir jetzt. Warum haben Japanerinnen eigentlich kaum Wechseljahre? Forscher sagen nämlich, das liegt wohl an der sojareichen Ernährung. Aber so ganz sicher ist man sich da noch nicht. Es könnte auch genetische oder zusätzlich eben noch kulturelle Gründe haben. Was aber total auffallend ist, Japanerinnen und auch Japaner essen von Kindheit an sojareiche Kost. Nicht erst in den Wechseljahren.
Schon immer, genau.
Und da vermutet man ja auch, dass die deswegen auch so eine wahnsinnig hohe Lebenserwartung haben.
Kriegen Männer auch die Wechseljahre? Da schnauft er.
Das schnaufe ich schon.
Die Andropause.
Die Andropause. Jein. Also natürlich, und das muss man ganz klar sagen, lange nicht in diesem Ausmaß. Neueste Studien zeigen, dass ungefähr jeder 10. Mann die Symptome von Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Lustlosigkeit und Verlust von Muskelmasse hat. Aber Experten der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie oder der Deutschen Gesellschaft für Urologie sagen zum Beispiel, echte Wechseljahre bei Männern im Vergleich zu Frauen gibt's nicht. Was wir Männer haben, Veränderungen des Testosteronhaushalts, aber das läuft nicht so mit so einem starken Hormonwechsel wie bei Frauen ab. Wir haben keine plötzlichen Mangel wie Frauen, das mit dem Östrogen haben. Was wir aber haben, das geht manchmal schon in den 30ern los, einen langsamen Abfall des Testosteronspiegels. Meist zwischen 40 und 50 nimmt der Anteil an Testosteron im Blut dann pro Jahr 1-2% ab. Das ist ein schleichender, langsamer Prozess. Was es aber auch bei uns Männern gibt, ist ein echter Testosteronmangel. Meist von klein auf, aber das ist dann eher ein anderes Problem, was nicht alle ereilt.
Wie die Andrea, Barbara und Christoph helfen konnte.
Nachdem wir mehrere Online-Termine hatten, war meine Anfangsvermutung, die arme Frau leidet vielleicht oder offensichtlich massiv unter den Wechseljahren, bestätigt. Einmal hat sich Barbara vor mir angefangen, mit einem Handtuch abzutupfen oder zu wischen, ja, weil sie so plötzlich Hitzewallungen bekommen hat und die sah echt aus, als würde sie aus der Sauna kommen. Also da kenne ich mich ja jetzt auch aus, ne? Jedenfalls war es für sie extrem erleichternd, dass ich mit ihr viel über diese Zeit und diese Wechseljahre gesprochen habe und was das für eine Frau bedeutet.
Sie hätte das ja auch im Netz googeln können, die Barbara, ja? Und das ist so ein bisschen wie bei mir. Ehrlich gesagt habe ich das ja auch immer weggeschoben. Bei der Barbara war es durch die Gespräche mit dir, bei mir persönlich war es durch die Recherche für diesen Podcast, dass ich erst überhaupt so ein bisschen im Film bin.
Naja, manche Frauen wollen das vielleicht auch gar nicht sehen, die Veränderung des Körpers, das Auseinandersetzen damit, das Älterwerden, weil die Realität tut ja oft auch weh.
Auf jeden Fall konntest du, Andrea, dann später zusammen mit Christoph und Barbara ganz offen sprechen. Und ihr habt beschlossen, dass Barbara zu einem Hormonspezialisten geht. Und das ist ja eine super Sache, weil das Sprechen ist ja der erste Move.
Genau.
Das ist es ja.
Naja, und die waren ja auch bereit, etwas auszuprobieren, um damit sich überhaupt irgendwas verändert. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie groß die Erleichterung dann bei beiden auch letztendlich war. Weil Christoph hatte ja auch keine Ahnung, was mit seiner Frau passiert. Also der hat ja gedacht, ich kenne die gar nicht mehr. Und sie selbst hatte sich nicht eingestanden und kannte sich ja auch selbst nicht aus. Also es war eigentlich jetzt kein großes Hexenwerk.
Aber daran sieht man mal wieder, manchmal ist es so einfach, wenn wir uns nicht selbst im Weg stehen. Ne?
So, ich habe dann noch ein oder zweimal gesprochen, aber das Problem der beiden ist zumindest fürs Erste gelöst.
Ja, genau.
Was ja super ist.
Ja, weil sie sich einfach auch dem Thema gegenüber geöffnet hat, hat dann im Netz geguckt und hat auch mit Freundinnen gesprochen. Und wenn man dann einmal anfängt zu sprechen, dann kennt ja immer irgendjemand irgendjemanden. Genau, und die ist dann bei einem Spezialisten gelandet. Zu ihrem Gynäkologen geht sie zwar noch, aber nicht mehr für dieses Problem. Und sie ist scheinbar jetzt ganz gut eingestellt, ähnlich wie du es vorher beschrieben hast, Creme, Tabletten und so geht es ihr jetzt ganz gut. Sie hat keine weiteren größeren Probleme mehr, sagt sie. Und für Barbara war das letztendlich ihre Lösung.
Ich muss noch einmal ganz kurz eine Sache sagen, weil wenn man jetzt so unseren ganzen Ausführungen zugehört hat, dann könnte schon mal der Eindruck aufkommen, oh Gott, was da alles kommt. Es ist ganz wichtig, dass nicht alles allen passiert. Inder hat es am Anfang schon gesagt, ein Drittel merkt überhaupt nichts. Ein Drittel hat es nur ganz leicht und ein Drittel hat es dann wirklich schlimmer. Und der erste Schritt ist tatsächlich, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und das, bevor man das kann, eigentlich erstmal zu akzeptieren.
Genau. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich weiß nicht, ob uns überhaupt Männer zuhören noch, wäre aber gar nicht so schlecht.
Heute wahrscheinlich nicht mehr.
Die haben alle schon gedacht, oh Gott, ey, ich bin hier raus.
Ich höre hier Eierstock, ich bin weg.
Wenn ihr jung seid, dann seid ihr jetzt vorbereitet. Ich persönlich hätte mich voll gefreut, hätte mir mal jemand sowas erklärt oder im Sexualkundeunterricht in der Schule oder so. Da haben wir aber nur Bananenkondome übergezogen, mehr haben wir dann nicht gelernt.
Das habe ich nicht mal gelernt.
Also niemand hat uns erzählt, was Wechseljahre sind. Und liebe Frauen, wenn ihr auch schon Dubai habt, dann wisst ihr jetzt vielleicht, was mit euch los ist. Wenn es blöd wird, und das können wir nur nochmal sagen, lasst euch helfen, man muss nicht leiden. Ich persönlich suche mir jetzt auch einen Arzt, habe ich mir gedacht, ja, nach der Vorbereitung für diesen Podcast.
Markus wird sich freuen.
Nächste Woche gehe ich zur Blutuntersuchung.
Super ist das, ich finde es total
gut. Und ich versuche es mal so zu sehen. Wechseljahre sind für Anfänger. Ich mache das jetzt nochmal mit der Pubertät, nur in Dubai. So. Und wenn wir es hinter uns haben, dann sind wir irgendwann, Andrea, oder? Spatzel, wir sind irgendwann im Altersheim und da machen wir dann richtig.
Fuß bin ich schon drin.
Und da machen wir dann richtig Randale.
Da lassen wir dann alles raus, was jetzt nicht mehr geht. Sensationell.
Ja, wir hoffen, wir konnten ein bisschen aufklären und ein bisschen helfen.
Ganz schön, dass ihr alle zugehört habt.
Ja, vielen Dank.
Und wir freuen uns, wenn ihr nächsten Dienstag kommen, wie immer, wenn ihr nächsten Dienstag wieder zuhört. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr irgendwas loswerden wollt, dann schreibt uns gerne über Instagram am besten auf unserer Seite Paarflüsterei mit OE. Und wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr das wollt.
Mhm. Jetzt schwitze ich.
Bis nächste Woche.
Nein, es ist heiß draußen. Es ist heiß. Bis nächste Woche. Danke fürs Einschalten.